Radio Prag Nachrichten.
Die tschechischen Abgeordneten Charanzová und Kolaja wurden zu Vizevorsitzenden des Europaparlaments gewählt. Transparency International wird Klage gegen Babiš erheben. Die tschechische EPH kauft das Frankreich-Geschäft von Uniper. Unter den 14 neu gewählten Vizevorsitzenden des Europaparlaments sind zum ersten Mal in der Geschichte auch zwei tschechische Europaabgeordnete, Rita Charanzová von der liberalen Fraktion und Marcel Kolaja von der grünen Fraktion. Charanzová sagte, sie halte ihre Wahl zur Vizechefin des Europaparlaments für eine Würdigung ihrer bisherigen Arbeit. Sie möchte ihren Worten zufolge die Arbeit des Parlaments den Bürgern näher bringen. Kolaja will sich auf Themen wie Transparenz und Digitalisierung konzentrieren. Die Organisation Transparency International wird wahrscheinlich nächste Woche eine Klage gegen den Premier Andrej Babiš erheben. Dies teilte David Kotora von der Transparency International am Mittwoch mit. Premier Andrej Babiš hat sich bei der NGO nicht dafür entschuldigt, dass er sie wiederholt als eine korrumpierte Organisation bezeichnet hat. Die Nichtregierungsorganisation forderte Babiš am 17. Juni auf, sich binnen einer Woche zu entschuldigen. Die Mehrheit der tschechischen Europaabgeordneten entweder unterstützt die Kandidatin für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder wird noch über die Unterstützung nachdenken. Dies teilten die Europaabgeordneten während der konstituierenden Sitzung des Europaparlaments am Mittwoch mit. Jiří Pospíšil von der Fraktion der Europäischen Volkspartei würdigte die Tatsache, dass von der Leyen als eine konservative Politikerin keine allzu starken EU-Regelungen befürwortet. Als eine Deutsche könne sie Verständnis für die Probleme unserer Region haben, so Pospíšil. Auch die liberale Abgeordnete Martina Dlabajová will von der Leyen unterstützen. Die tschechische Holding EPH des Milliardärs Daniel Křetínský hat das Frankreich-Geschäft des deutschen Energiekonzerns Uniper gekauft. Am Donnerstag wurden alle Verträge unterzeichnet, wie ein EPH-Sprecher gegenüber der Presseagentur CTK bestätigte. Die nötigen Freigaben für die Transaktion lägen vor, hieß es weiter. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Gespräche hatten vergangenen Dezember begonnen, nachdem Uniper das Geschäft auf den Prüfstand gestellt hatte. Mit einem Konzert der Band Brancos Bridge wird am Donnerstag im ostböhmischen Hradec Králové der 25. Jahrgang des Festivals Rock for People eröffnet. Auf 7 Stages stellen sich bis 6. Juli rund 100 Bands, Musiker und DJs vor. Zu den größten Stars des Festivals gehören die Band Manic Street Preachers aus Wales und schottische Indie-Rockband Franz Ferdinand. Zum Schluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist heiter oder nur leicht bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Zwei tschechische Nanosatelliten befinden sich an Bord der neuen russischen Soyuz-Rakete, die am Freitag ins Weltall startet. Das Ballettensemble des Prager Nationaltheaters bereitet 4 Premieren für die nächste Spielzeit vor. Wir bringen ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Balletts, Filip Barankiewicz. Und danach laden wir Sie in eine kleine Brauerei in Čížová bei Písek ein. Bleiben Sie dran. Wenn am Freitag vom russischen Weltraumbahnhof Vostochny eine neue Soyuz-Rakete startet, sind auch zwei tschechische Nanosatelliten an Bord. Einer davon ist rein privat finanziert worden. Wofür er dienen soll, das erläutert Till Janzer im folgenden Beitrag.
Rund 8000 Kilometer östlich von Moskau soll die Soyuz-Rakete am Freitag abheben. Sie transportiert auch den Nanosatelliten Lucky 7. Der Technikwürfel in der Größe eines sogenannten CubeSat wurde von Studenten aus Prag entworfen. Die Arbeiten begannen bereits 2011. Später wurde daraus ein Privatprojekt. Geplant ist, dass der 1,5 Kilogramm schwere Satellit ab Freitagnachmittag erstmals über Tschechien auftaucht. Jaroslav Leifer ist einer der beiden Studenten von der Prager Technischen Hochschule, die Lucky 7 entwickelt haben. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks sagte er vor dem Raketenstart: Zunächst muss alles so laufen, wie wir uns das vorgenommen haben. Klappt das, dann sollten wir in der Lage sein, die Funktionsfähigkeit kommerzieller Geräte zu überprüfen, die eigentlich nicht für die Verwendung im Weltall konstruiert wurden. Leifer und sein Kollege Pavel Kovács haben den Nanosatelliten so zusammengesetzt, dass er zum einen nicht anfangen dürfte zu rotieren. Und zum anderen sollte sich die Antenne ausfahren, die eine Verbindung mit der Erde ermöglicht. Wenn auch nicht etwa die Rakete abstürzt, dann hat Jaroslav Leifer große Hoffnung, sein Projekt durchzuziehen. Konkret habe ich mich mit einem Netzteil beschäftigt, das nicht die gängigen Transistoren auf der Basis eines sogenannten MOSFETs hat. Das heißt, das Gerät sollte auch unter den erschwerten Bedingungen im All noch Energie liefern können, wenn also Strahlung herrscht. Wir würden gerne nachweisen, dass die Lebensdauer eines solchen Netzteils auch dann bis zu 10 Jahre beträgt. Allerdings musste das Gerät entsprechend geschützt werden. Wir haben Schutzschilde aus Aluminium geschaffen, die ansonsten als Wärmeschutz in LED-Lampen genutzt werden. Doch der CubeSat soll auch zur Weltraumforschung beitragen. So ist er mit Sensoren ausgestattet, die Gammablitze ausmachen sollen. Die Entstehung dieser Blitze ist immer noch ein Rätsel für die extraterrestrische Physik. Allerdings bestehen Befürchtungen, dass diese Blitze potenziell die Ozonschicht der Erde zerstören könnten. Und dann würde diese hochenergetische Strahlung auch das Leben auf unserem Planeten zerstören. Des Weiteren hat der tschechische Technikwürfel eine Farbkamera. Mit ihr sollen Aufnahmen entstehen vom Polarlicht und allgemein Bilder von der Erde.
Tilianze war das mit einem Bericht über die 2 tschechischen Nanosatelliten, die sich an Bord der russischen Soyuz-Rakete befinden. Vom Weltall zurück auf die Erde nach Prag. Die Saison im Prager Nationaltheater geht am Donnerstag zu Ende, aber die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit laufen schon seit einigen Monaten auf Hochtouren. Dies gilt auch für das Ballettensemble des Nationaltheaters. Mehr erfahren Sie im folgenden Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Ballettensembles, Philipp Barankiewicz.
Herr Barankiewicz, welche Premieren bereiten Sie für die nächste Saison im Nationaltheater bzw. dann auch in der Staatsoper?
Wir haben 4 Premieren nächster Spielzeit und 2 Reprises. Das heißt, 4 davon, also die allererste ist Gods and Dogs. Das ist ein wunderschönes Stück von Ige Kilian. Und dann haben wir Leon Selena. Es ist ein Stück von Christian Spuk nach Büchner Novelle. Und dann haben wir Dornröschen von Marcia Haide in Staatsoper. Und das allerletzte Premiere ist Bon Appetit. Es ist eine neue Kooperation zwischen Laterna Magica und unserer Ballettkompanie. Also als eine Reprise haben wir natürlich auch Onegin von John Cranko.
Sie haben vorher erwähnt, es gibt auch einen neuen Gast, der hier ab und zu gastieren wird im Ballett.
Ja, das ist richtig. Wir haben super Support bekommen von Mezzanasch Club. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass der Daniel Camargo als Weltstar gerade eben tanzte Don Quixote in Royal Opera House in London. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier in La Fima Gardé sehen dürfen und auch als The Chosen Boy in Rite of Spring, also von Tetley in Timeless Vorstellung. Er würde mit uns regulär tanzen.
Ja,
wir haben nächste Spielzeit schon vorgeplant und ab nächster Spielzeit, wir würden versuchen, Vorstellungen zu finden, dass er mit uns regulär auf der Bühne auftritt.
Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Ensemble für diese Saison einschätzen? Also wir nähern sich langsam dem Ende der Spielzeit.
Sie meinen jetzt zu diesem Zeitpunkt?
Jetzt.
Also ich fand, dass das Kilian Ballettabend war ein hervorragender, also wirklich hervorragender. Die haben das so wunderbar getanzt und der Iji Kilian hat selber auch gesagt, der war so inspiriert und deswegen haben wir auch diese Möglichkeit, Gods and Dogs zu bekommen, weil das kriegt nicht jede Kompanie. Wirklich. Und das freue mich wahnsinnig für die Tänzer, weil das ist ein Geschenk.
Sie haben 20 Jahre lang beim Stuttgarter Ballett getanzt. Ja. Gibt es diese Beziehung noch? Also jetzt werden Sie zum Beispiel von Marcia Heide diese Choreografie beim Dorndreschen benutzen. Gibt es noch weitere Beziehungen?
Ich würde sagen, dass natürlich bin ich geprägt von Stuttgarter Ballett. Also es ist aber nicht, dass ich versuche jetzt das zu machen, was ich gemacht habe als Tänzer. Aber das hat eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich denke, dass die Tänzer einfach, und das haben die ja jetzt gerade erfahren, auch von Iji Kilian selber, dass es auch, dieser Repertoire von ihm ist ja sowas von basiert auf Emotionen. Der war selber von John Cranko angestellt in Stuttgart. Wir haben Choreografer wie John Neumeier oder Choreografer wie Billy Forsyth. Die alle kamen von dieser wunderschönen Ära von Cranko in Stuttgart. Wenn man das einmal probiert hat, weiß man ganz genau, dass dieses ganze Repertoire spielt so eine wichtige Rolle. Und wenn wir jetzt die Kompanie weiter nach vorne bringen wollen, dann wollen wir denn einfach das Beste geben. Das ist nur mein Ziel. Und ich versuche, das zu vergessen auch manchmal, dass ich in Stuttgart 18 Jahre getanzt habe. Es fällt mir schwierig, weil das Auswahl von dem Repertoire, was ich selber erlebt habe, ist einfach sowas von hervorragend. Christian Spuk, Leon Selena, es ist eine wahnsinnige Komödie. Klar kenne ich den Christian persönlich, wir haben zusammen auf der Bühne getanzt, also, aber das hat eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich denke einfach, dieses Stück passt perfekt in State Theater, in Stavovski Livadlo. Dieses Design von Emma Riot, die Kostümausstattung, es ist einfach wunderschön und lustig und einfach zu tanzen und man versteht einfach die Geschichte und ich finde, manchmal muss man eben variieren und andere Dinge zu holen. Das war zum Beispiel jetzt nicht für Stuttgarter Ballett choreografiert. Es war choreografiert in Essen. In Essen.
Sie hörten ein Gespräch mit Philipp Arankiewicz, dem künstlerischen Leiter des Ballettensembles des Prager Nationaltheaters. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Der Ort Čížová liegt in Südböhmen nahe der Stadt Písek. Seit diesem Jahr gibt es dort eine kleine Brauerei, die einen deutschen Miteigner hat, Olaf Körner. Nun haben er und seine Mitstreiter ein Bier aus Recyclingwasser gebraut. Mehr dazu und über den tschechischen Markt für Mikrobrauereien in einem Interview mit Olaf Körner. Die Fragen stellte Till Janzer.
Wirtschaftsmagazin.
Herr Körner, die Mini-Brauerei im südböhmischen Ort Čížová, deren Miteigner Sie sind, hat vor kurzem erstmals ein Bier aus wiederaufbereitetem Abwasser präsentiert. Mhm. Schmeckt das überhaupt?
Das würde sagen, Sie würden keinen Unterschied zu unserem normalen gebrauten Bier finden. Das schmeckt und das Wasser ist, wie soll ich sagen, sogar noch reiner als das, was wir normalerweise als Trinkwasser haben.
Wie sind Sie zu der Idee gekommen, solches Recyclingwasser zu nutzen?
Ich kenne persönlich von meiner früheren Arbeit einige Manager von Veolia, das ist eine internationale Firma aus Frankreich, die in der Wasseraufbereitung arbeitet und beim Golfspielen haben wir dann darüber geredet und der gute Freund von mir fragt, ob es auch ginge, aus diesem Wasser ein Bier zu brauen, habe ich mit meinem Braumeister gesprochen und das geht. Das muss man noch ein bisschen aufbereiten, das Wasser mit Mineralien, aber haben wir uns dann abgesprochen, das zu machen. Und das war sowohl für uns was Neues, als auch eine Möglichkeit für Veolia, von der Marketingseite ein anderes Produkt herzustellen oder zu präsentieren als nur Wasser.
Was für ein Bier ist daraus geworden?
Es war ein klassisches untergärisches Lager, also ein Pilsner Bier.
Im ersten Versuch haben Sie, so wie ich das gelesen habe, 15 Hektoliter gebraut. Wer waren oder wer sind die Abnehmer?
Ja, wir haben fast alles über Veolia verkauft. Das heißt, die haben bei uns kleine Flaschen bestellt. die sie dann auf einer Messe und an Kunden weitergegeben haben. Und dann natürlich noch in Fässern, da haben wir dann auf der Messe was ausgeschenkt, auf dem Golfturnier was ausgeschenkt und einige Fässer haben wir so noch verkauft.
Ja. Sie sagen, dass Sie das Wasser von Veolia bekommen haben. Wenn Sie das jetzt irgendwie selbst bezahlen müssten, würde sich das überhaupt rechnen, so ein Bier zu machen?
Ich glaube finanziell eher nicht durch den Transport des Wassers. Aber ich kenne die Preise nicht. Wir haben das hier aus Prag bekommen und haben das daraus hergestellt. Uns ging es auch nicht um die ökonomische Seite, sondern einfach darum zu zeigen, dass das möglich ist. Und es ist ja immer ein größeres Problem mit den Ressourcen. Und deswegen war das eine gute Idee, probieren, ob das geht und zu zeigen, dass es geht und dass man später dann auch mit solchem Wasser Bier brauen kann, weil eine Brauerei ja relativ viel Wasser verbraucht.
Sie sind Miteigner der Brauerei in Čižova. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Also mehrere Sachen liefen da zusammen. Ich hatte schon immer eine Idee, was anderes zu machen, als was ich früher gemacht habe. Ich war früher Manager in den großen multinationalen Unternehmen und habe mich dann mit Freunden und natürlich einen Experten, das heißt ein Braumeister, ein guter Freund von mir, zusammengesetzt. Wir hatten dann auch noch die Möglichkeit, einen Flügel des ehemaligen Schlosses in Čižova zu mieten, aus dem 17. Jahrhundert, wo wir jetzt die Renovierungsarbeiten gemacht haben und die Brauerei fertiggestellt haben. Ja, das kamen mehrere Sachen zusammen und ich habe mich dann entschlossen, was ganz anders zu machen als vorher und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Ich finde, dass es sehr gut und auch interessant ist, wenn man im Leben irgendwann mal nicht 180 Grad wende, aber mal in eine ganz andere Richtung geht und die Erfahrung von den früheren Stationen mitnutzt und was eben was anderes machen und was sonst in Tschechien außer Bier.
Ja, welches Bier brauen Sie und in welchem Umfang?
Erstmal zum Umfang. Also die Anlage ist eine 15 Hektoliter Anlage, deswegen die 15 Hektoliter. Das heißt, mit einem Brauvorgang stellen wir 15 Hektoliter Bier her. Die Kapazität, wir haben dieses Jahr angefangen, die Kapazität ist bei etwa 3000 Hektolitern, das heißt 300.000 Liter pro Jahr. Das hoffe ich, dass wir das irgendwann in 2-3 Jahren erreichen. Und was für Bier? Wir fangen an mit klassischem tschechischen Pilsner Bier. Das heißt untergärisches, helles 10er, 11er, 12er Stammwürzebier und ein 13er dunkles. Und später werden wir dann auch Spezialbiere machen wie Ales oder Stouts und verschiedene andere Sachen. Aber der Hauptaugenmerk liegt auf klassischen Pilsner-Style-Bier, was hier in Tschechien am meisten getrunken wird.
Mini-Brauereien boomen ja in Tschechien. Ist es dann schwer, sich da auf dem Markt durchzusetzen?
Es dauert einige Zeit, nicht sich durchzusetzen, sondern die Kunden zu finden, die Restaurants, die die Fässer abnehmen. Wir sind ja eine reine Fabrikationsbrauerei, oder wie ich das sagen soll. Wir haben keine Gaststätte am unseren Standort. Was die meisten anderen Mini-Brauereien dann haben und den Großteil dann in der eigenen Gaststätte verkaufen. Aber ja, wenn das Bier eine ordentliche Qualität hat, dann findet man Kunden, das dauert ein bisschen, aber man findet Kunden und dann kann man sich etablieren. Es hat auch immer einen regionalen Aspekt, das heißt, dass die Leute das dann in der Region kaufen, obwohl wir nicht nur in Südböhmen unser Bier verkaufen, sondern auch in anderen Orten, auch in Prag oder nördlich von Prag.
Sind da auch die Bestrebungen zu expandieren, gerade in diesen anderen Gegenden Tschechiens?
Ja, aber ich sag's mal so, am Anfang nimmt man alles, was man kann. Und wenn man dann viele hat, Gaststätten, dann versucht man zu konsolidieren auf gewisse Standorte. Das heißt also, für uns, wir sind 100 Kilometer südlich von Prag, wir haben so, überlegt von der Achse Prag, Budweis, Český Krumlov, auf dieser Achse so unsere Kunden zu suchen.
Sie haben mir gesagt, Sie sind seit 20 Jahren in Tschechien. Falls ich Ihnen eine persönliche Frage noch stellen darf, aus welchem Grund, was hat Sie hierher gebracht?
Zwei Gründe. Einmal die Arbeit und das zweite die Liebe. Und das hat sich so zusammen ergeben. Also ich bin hier von meiner ehemaligen Firma, wo ich gearbeitet hatte, hergeschickt worden, um einen Managerposten zu übernehmen und habe dann später auch die Filiale hier in Tschechien geleitet. Und deswegen bin ich schon seit vielen Jahren hier. Und gleichzeitig, meine Frau ist Tschechin und deswegen war das auch eine, sagen wir, richtige Lösung, hier dann ansässig zu werden. Und ich bin damit relativ glücklich.
Olaf Körner, Miteigner der Brauerei in Čižova, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Mit Olaf Körner, dem Miteigner der kleinen Brauerei in Čižova bei Písek, hat Till Janser gesprochen. Und damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.